Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
Es klingt absolut gruselig, was da einer Recherche zufolge bei einem Geheimtreffen im November letzten Jahres besprochen wurde.
Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger, die sollten, so berichtet das Korrektiv, auf ein Gebiet in Nordafrika mehr oder minder verbannt werden.
Das sagt Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hat sich die Recherche des Netzwerks Korrektiv genauer angesehen. Dabei geht es um einen Remigrationsplan, den führende AfDler, Neonazis und einflussreiche Unternehmer im November 2023 bei einem Treffen in einem Hotel bei Potsdam besprochen haben sollen. Und bei dem es demzufolge um die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland ging. Mehr zu den Hintergründen hört ihr heute hier. Und wir schauen nochmal auf die Bauernproteste. Die Protestwoche läuft ja noch und er hier hat es echt nicht leicht, muss man sagen.
Dass eine der beiden Maßnahmen vollkommen zurückgezogen wurde, das haben wir immerhin schon mal erreicht. Und beim Agrardiesel, ich weiß, Sie wollen ihn ganz weg, aber wir haben jetzt immerhin schon mal dafür gesorgt, dass er in 3 Stufen wegkommt. Also es ist nicht nix. Ich habe schon auch was gemacht. Ich habe schon auch was durchgesetzt. Das kann man auch mal sehen und anerkennen.
Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen hat sich den Landwirtinnen und Landwirten heute gestellt. Ob er sie ein bisschen besänftigen konnte und wie es mit den Streiks weitergeht, auch das hört ihr heute hier am 10. Januar, Mittwoch. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Ein schickes Hotel bei Potsdam. Einflussreiche Persönlichkeiten, die sich in einer Art Geheimtreffen dort versammeln, um einen Masterplan auszutüfteln. Nämlich die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland. Was nach einer neuen Netflix-Serie, angelehnt an die 30er oder 40er Jahre in Deutschland klingt, ist einer exklusiven Recherche zufolge genau so passiert, im November 2023. Hochrangige AfD-PolitikerInnen, Neonazis und reiche Unternehmer haben sich einem Bericht des Recherchezentrums Korrektiv zufolge damals getroffen, um über Remigration zu sprechen. Korrektiv selbst hatte einen Reporter ins Hotel eingecheckt. Es wurden Fotos gemacht von dem Treffen. Außerdem haben Quellen aus dem Treffen den KorrektivreporterInnen bestätigt, was dort gesprochen würde. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio hat sich die Geschichte genauer angesehen. Nadine, es klingt unfassbar. Was genau sind das für Pläne, die da auf dem Treffen besprochen worden sein sollen?
Ja, du hast ja das wichtigste Stichwort eben schon genannt. Das ist die Remigration. Also darunter versteht man die erzwungene Rückführung von Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer. Rückführung, das hat vielleicht auch ein freiwilliges Element. Es können aber auch Massendeportationen, Sammelabschiebungen sein. Und es ist ein Konzept beziehungsweise auch ein politisches Schlagwort, dass die identitäre Bewegung beziehungsweise auch andere Bewegungen in der neuen Rechten immer wieder verwenden. Aber auch die AfD verwendet diesen Begriff, wenn man zum Beispiel ins Bundestagswahlprogramm von 2021 reinschaut oder ins Europawahlprogramm von 2024. Da taucht dieser Begriff der Remigration auf. Ich finde, da wird jetzt von Seiten der AfD so ein bisschen offen, ob man da irgendwie sagt, oh, man möchte nur abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber zurückführen oder ob diese Gruppe als größer verstanden wird. Da bleibt die Partei so ein bisschen schwammig. Bei Korrektiv ging es jetzt bei diesem Treffen in der Nähe von Potsdam im November aber um einen größer gefassten Begriff von Remigration. Man hatte da so einen Masterplan für eine millionenfache Vertreibung und Rückführung, nicht nur von Migrantinnen, sondern auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die ihr Leben und einen deutschen Pass haben. Und vorgestellt wurde das alles von Martin Sellner, zentrale Figur in der österreichischen Bewegung, der identitären Bewegung. Das heißt Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger, die sollten, so berichtet das Korrektiv, auf ein Gebiet in Nordafrika mehr oder minder verbannt werden.
Jetzt hast du Martin Sellner schon angesprochen, österreichischen Neonazi. Da sind aber eben auch noch andere Menschen zusammengekommen. Und diese Zusammensetzung, die lässt schon sehr aufhorchen. Warum und wie haben die auf Nachfragen dann reagiert?
Ja, die Mischung ist schon interessant. Da sind AfD-Parteiangehörige und Funktionsträger dabei gewesen bei diesem Treffen. Die Einladung kam von einem Unternehmer und Martin Sellner ist schon genannt. Also das heißt, man hat hier so ein gewisses Dreieck aus möglichen Kapitalgebern, Ideologiegebern und Menschen, die in verfestigten Parteistrukturen drin sind. Und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Roland Hartwig, da habe ich nachgefragt, der ist nämlich eine interessante Person, war ehemals im Bundestag für die AfD und ist jetzt heute enger Mitarbeiter von Alice Weidel im AfD-Bundesvorstand. Also ist relativ nah an ihr dran. Und da heißt es, nee, Weidel wusste von nichts. Und auf meiner Rückfrage hieß es dann, naja, Roland Hartwig hätte dort ein Social-Media-Projekt vorgestellt. Unklar ist, ob es jetzt zum Beispiel auch Konsequenzen gibt. Da hatte ich die AfD nachgefragt. Gerrit Huy hat auf meine Anfrage geantwortet. Sie hat gesagt, nee, sie wusste nicht, dass Sellner kommt. Diese Einladungsliste war ihr unbekannt. Und interessant ist auch noch Ulrich Siegmund, der ist Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. Der Landesverband gilt ja dort als gesichert rechtsextrem für den Verfassungsschutz. Siegmund ist auf TikTok auch Shootingstar für die Partei Nachwuchshoffnung in diesem ostdeutschen Bundesland. Und er ist auch von Korrektiv gefragt worden. Er hat gesagt, na, er war nur als Privatmann da, nicht für die Partei. Und wir haben als Deutschlandfunk auch angefragt bei ihm und haben dann ein mehrseitiges Anwaltsschreiben bekommen, aus dem wir nicht zitieren dürfen.
Das heißt, es waren ja diverse hochrangige AfD-PolitikerInnen vor Ort. Jetzt in welcher Funktion sei jetzt mal dahingestellt. Jetzt heißt es in dem Bericht von Korrektiv, dass sich das auf ein mögliches Verbotsverfahren der AfD auswirken könnte. Wie schätzt du das ein?
Also ich persönlich bin immer sehr, sehr skeptisch, was diese AfD-Verbotsdebatte angeht, weil ich halt glaube, dass die politischen Hürden sehr hoch sind und diese politische Debatte, die darum geführt wird, eher auch kontraproduktiv ist. Aber um meine persönliche Meinung geht es ja hier nicht. Aber ich glaube, dass diese Veröffentlichung von Korrektiv doch ein bisschen Bewegung in die politische Landschaft gebracht hat. Das zeigen ein paar Stimmen, die es aus der CDU gibt. Da wird unter anderem Roderich Kiesewetter zitiert. Der sitzt für die CDU im Bundestag und ist auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, also Kontrolle der Geheimdienste. Und der sagt, ein AfD-Verbotsverfahren soll jetzt rasch geprüft werden. Man müsse jetzt irgendwie schauen, diese Recherche hat erschreckende Vorgänge öffentlich gemacht. Also das heißt, ich erkenne da eine größere Offenheit. Auch Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat gesagt, er ist grundsätzlich offen für so ein Verbotsverfahren. Die AfD hält er für gefährlich. Und der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder, der ja auch viel zur AfD arbeitet von der Uni Kassel, mit dem hatte ich heute auch über diese Recherche gesprochen. Und der sagt, naja, man sieht hier halt mal wieder, dass die AfD jetzt nicht als rechtsstaatliche Partei agiert, als diese sich ja gerne gibt, sondern als Partei, die versucht, den Rechtsstaat zu unterlaufen.
Sagt Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Wir haben über eine Recherche des Netzwerks Korrektiv gesprochen, in dem es um ein Geheimtreffen von AfDlern, Neonazis und Unternehmern ging und wo die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen worden sein soll. Danke, Nadine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer heute unterwegs sein musste, hat es nicht leicht gehabt. Zum einen Streik bei der Deutschen Bahn. 80% der Fernzüge sind ausgefallen, weil die GDL eben gestreikt hat. Dazu die Bauernproteste mit Blockaden auf Autobahnen und Demonstrationen in den Innenstädten. Aglaya Dane aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Viele Leute standen wegen der Bauernproteste schon im Stau, mussten Umwege fahren, kamen zu spät. Trotzdem scheint das Verständnis der Bevölkerung dafür ja groß zu sein.
Ja, also das zeigt zumindest eine repräsentative Umfrage des Instituts YouGov für die dpa. Da haben mehr als 70% der Befragten angegeben, dass sie die Proteste gerechtfertigt finden. Nur ein Fünftel der Befragten sieht die Aktion kritisch. Und das finde ich schon erstaunlich, wenn man überlegt, wie groß die Wut und auch die Ablehnung war zuletzt wegen der Blockaden der KlimaaktivistInnen. Und das haben jetzt in Leipzig auch Demonstrierende aufgegriffen, AktivistInnen von der letzten Generation. Die haben heute auf einer Straße blockiert und ein Schild hochgehalten, wo drauf stand, wir dürfen das, wir haben einen Traktor. Tatsächlich hatten sie so einen kleinen Kinderspielzeugtraktor dabei.
Gibt es Antworten darauf, warum die Menschen diese Proteste so unterschiedlich wahrnehmen?
Nee, das wurde in der Umfrage nicht weiter vertieft. Es gibt Unterschiede, was die Altersgruppen angeht. Das konnte man da sehen. Zustimmung zu den Klimaprotesten kommt eher von der jüngeren Generation. Und für die Bauernproteste ist die Zustimmung am höchsten bei den Älteren.
Ein Aspekt, warum einige die Proteste der Bauern kritisch sehen, ist, dass es ja zum Teil rechtsextreme Parolen gab, rechtsextreme Gruppen, die Demonstrationen für sich vereinnahmt haben. Demonstrierende haben da Galgen gebaut nach dem Motto, man sollte die PolitikerInnen der Ampelkoalition hängen. Uns wurden ja viele Verschwörungserzählungen verbreitet. Gab es das heute auch?
Da habe ich wenig von gehört, von den Leuten, die vor Ort waren. Eine große Demo fand am Vormittag in Dresden statt. Da waren ja vorgestern definitiv rechte Gruppen dabei, die Freien Sachsen etwa. Und heute soll die Stimmung aber laut einem ARD-Reporter ruhiger gewesen sein. Es gab wohl vereinzelt Leute, die Schilder mit rechtsextremen Parolen hochgehalten haben. Die seien den Menschen aber weggenommen worden. Und ein Reporter der Sächsischen Zeitung sagt, dass die Freien Sachsen einen eigenen Platz zugewiesen bekommen haben, sich also nicht unter die Bauernproteste mischen konnten. Und es sollen auch nicht besonders viele gewesen sein, etwa 30.
Jetzt hast du Dresden gerade angesprochen. Wo gab es heute sonst noch Proteste?
Bundesweit, also in mehreren Orten haben Bauern Autobahnauffahrten versperrt. In Bremerhaven, da gab es laut der Hafengesellschaft eine Blockade bei einer wichtigen Zugangsstraße. Der Betrieb des Containerterminals musste gestoppt werden. Und in Ellwangen, eben gerade hast du ja den Ton schon gespielt, in Baden-Württemberg, da hat Bundesagrarminister Cem Özdemir bei einer Demo gesprochen, wurde nicht unbedingt freundlich empfangen, sondern ausgebuht. Und er hat gesagt, dass er mit den Subventionskürzungen auch nicht einverstanden ist. Andererseits meinte er, dass es auch nicht fair ist aus seiner Sicht, dass alle Probleme im Agrarbereich jetzt den Grünen angelastet werden. Und er hat sich gewünscht, dass auch anerkannt wird, dass einige Subventionskürzungen ja schon zurückgenommen wurden, wie zum Beispiel die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte.
Dass eine der beiden Maßnahmen vollkommen zurückgezogen wurde, das haben wir immerhin schon mal erreicht. Und beim Agrardiesel, ich weiß, Sie wollen ihn ganz weg, aber wir haben jetzt immerhin schon mal dafür gesorgt, dass er in 3 Stufen wegkommt. Also es ist nicht nichts. Ich habe schon auch was gemacht. Ich habe schon auch was durchgesetzt. Das kann man auch mal sehen und anerkennen.
Ja, da kommt der Schwabe in Cem Özdemir durch. Und erkennen denn die Bäuerinnen und Bauern das an, was er sagt?
Nicht wirklich. Also für den Bauernverband ist es kein Argument, die Proteste zu beenden. Das hat Bauernpräsident Joachim Ruckwied am Morgen auch noch mal im ZDF gesagt.
Also das ist ein fauler Kompromiss mit diesem faulen Kompromiss, der am Ende eine zusätzliche Belastung bedeutet, holt die Bundesregierung keinen Träger von der Straße. Und es liegt in der Hand der Bundesregierung. Sie könnte die Demonstrationen beenden, indem sie wirklich auf uns zugeht.
Also bis Montag mindestens gehen die Proteste weiter. Da soll es dann ja eine große Abschlussdemo in Berlin geben. Ruckwied hat jetzt aber auch gesagt, es könnte auch danach noch weitergehen.
Es ist Tag 3 der Bauernproteste. Wie der Tag abgelaufen ist und den aktuellen Stand hat uns Aglaya Dahne aus der Nachrichtenredaktion zusammengefasst. Danke dir, Aglaya.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So langsam müsst ihr das Bier reinholen vom Balkon, sonst habt ihr zum Start der Handball-EM tiefgefrorene Getränke. Um 20.45 Uhr geht's für die deutschen Handballmänner gegen die Schweiz los. Und da steht ein Weltrekord an, Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Wie viele Menschen schauen sich das Spiel denn heute Abend voraussichtlich live an?
53.000 Tickets wurden vorab verkauft für das Spiel in Düsseldorf. Die ZuschauerInnen sitzen in dem Stadion, in dem sonst Fortuna Düsseldorf in der zweiten Bundesliga, also Fußball-Bundesliga, kickt. Also eigentlich ein Fußballstadion. Aber das wurde für die Handball-EM jetzt nochmal umgebaut, damit es für diesen Weltrekord klappt.
Und was ist da alles gemacht worden?
Der Rasen wurde rausgerissen.
Nein!
Ja, stattdessen wurde eine spezielle Unterkonstruktion so aus Holz und Matten verlegt, die anschließend in Köln, einem weiteren Spielort, wiederverwendet werden kann. Also 7 Tage lang hat der Umbau in Düsseldorf gedauert. Da wurden auch noch Zusatztribünen dann reingebaut, damit ungefähr 9000 ZuschauerInnen zumindest teilweise sehr nah an dem Spielfeld sitzen können. Ein Handballfeld ist ja deutlich kleiner als ein Fußballfeld. Ja. Ansonsten hätte man da in der Mitte halt irgendwo so kleine Menschen rumlaufen sehen und ein Bällchen werfen. Aber nein, das wollte man nicht. Manche dürfen näher dran sitzen. So, man wollte halt einfach keinen Platz verschenken.
Aktuell sind es in Düsseldorf so -1 bis -2 Grad. Das wird aber schattig da in der Arena, oder?
Nein, wird es nicht, weil im Düsseldorfer Stadion kannst du das Dach schließen.
Ah ja.
Also das soll
toll.
Die Wärme in der Arena halten, die dann von Heizstrahlern auch schon seit Tagen produziert wurde. Marc Schober, der Chef des Deutschen Handballbundes, der hat schon versprochen, es wird wohlig warm.
Kälte wird es nicht geben. Die Halle wird sehr gut geheizt sein. Ich sage mit Absicht Halle, weil die Arena wird an diesem Tag eine Halle sein.
Ja, denn Handballer spielen ja immer in einer Halle und nicht in einem Stadion. So, gestern hat es eine Wärmemessung gegeben von Reportern, die da gleich sitzen dürfen. Unter dem Dach sind deren Arbeitsplätze und die haben wohl gestern knapp 40 Grad gemessen. Also es scheint vermutlich eher warm bis extrem warm vor Ort zu werden, je nachdem, wo man sitzt.
Und es klingt ökologisch sehr wertvoll.
Der Boden wird wiederverwendet, das kann ich dir sagen.
Ja, aber wenn da seit Tagen die Wärmestrahler, die Heizstrahler laufen, aber gut. Jetzt streiken ja seit heute Morgen die Lokführer der Gewerkschaft GDL. Hat das Auswirkungen aufs Spiel heute Abend und auf den Rekord?
Das ist vermutlich so die einzige Gefahr für diesen Weltrekord. Wie gesagt, 53.000 Tickets wurden verkauft und im Vorfeld sind die Organisatoren der EM davon ausgegangen, dass viele ökologisch sinnvoll mit der Bahn anreisen. Die Bahn ist nämlich Mobilitätspartner des Turniers und hat spezielle Angebote gemacht. Also Fans, die eine Eintrittskarte haben, die können für knapp 29 Euro mit der Bahn innerhalb Deutschlands zu diesen Spielorten reisen, wenn sie denn eine Bahn erwischen. Ne? Das klappt bis Freitag ja nur wegen des Streiks so semi-gut vermutlich.
Sehr semi, ja.
Und deshalb wurden jetzt zusätzliche Parkplätze freigemacht und es gibt die Bitte, reist so früh an, wie es irgendwie geht.
Ja, muckelig warm ist es ja. Sind denn auch die Teams da von dem Streik betroffen?
Möglicherweise ja. Also morgen will beispielsweise das DHB-Team mit der Bahn nach Berlin weiterreisen. Da steht deren nächstes Spiel dann am Sonntag gegen Nordmazedonien an. Aber auch die anderen Mannschaften müssen die Spielorte wechseln. Die Schweizer, die sind zunächst mit dem Flieger angereist und wollen dann auch mit der Bahn weiterreisen, auch nach Berlin, weil es für die dann da weitergeht. Und bisher geht der Schweizer Verband davon aus, dass das alles so klappt. Man muss sagen, wer in diesem Turnier weit kommt, der muss relativ viel unterwegs sein. Es gibt zunächst mal drei Gruppenspiele, die finden in München, Mannheim oder Berlin statt, dann kommt die Hauptrunde und die Spiele finden dann in Hamburg und Köln statt und Finalort ist auch wieder Köln. Das heißt, Mannschaften, die erfolgreich sind bei dieser Handball-EM, die reisen.
Ja gut, aber besser als eine EM-WM über verschiedene Kontinente, das soll es ja auch geben bei anderen Sportarten.
Die wären aber vom GDL-Streik wahrscheinlich gar nicht betroffen.
Das ist absolut richtig. Wie finden die Spieler das, dass sie dann doch ein bisschen in Deutschland rumgurken müssen?
Ja, ist natürlich auch viel drumherum, jetzt immer so um Halle, Temperatur, keine Ahnung, ne? Wird viel geredet. Bisher nehmen die das alles sehr, sehr positiv wahr, egal ob das jetzt deutsche oder Schweizer Spiele sind. Alle haben, so wie man das mitkriegt, richtig Bock auf das Spiel heute Abend.
Absolute Vorfreude. Es wird überwältigend, wenn wir hier einlaufen und wenn dann die Nationalhymne gespielt wird. Das ja, wird schon was ganz Besonderes.
Ist es cool? Ist es einfach cool, dass unser Sportart so eine große Bühne bekommt?
Wenn ich das schon höre, kriege ich Gänsehaut.
Ja, das klingt nach Vorfreude, finde ich. Wer sich's anschauen will, das ZDF zeigt das Spiel live oder im Audiostream bei der Sportschau kann man es hören.
20.45 Uhr heute Abend live deutsches Handballteam gegen die Schweiz in der Handball-EM. Und ja, wenn es gut läuft, dann sind da in Düsseldorf 53.000 Menschen live vor Ort. Und dann wird es noch heißer, würde ich sagen, als 14 Grad. Vielleicht auch ein neuer Temperaturrekord. Alles möglich ist möglich. Das. Danke, Martin Schütz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und so eine eingefrorene Nase, ne, die ist wirklich ganz, ganz unangenehm, finde ich. Es tut richtig weh. Und wenn man bei den Minustemperaturen gerade auf dem Fahrrad sitzt, dann kann das aber schon mal passieren, dass da was abfriert. Oder auch die Ohren, ne, auch ganz unangenehm, wenn es kalt ist. Sich komplett zu vermummen ist aber auch irgendwie schwierig, weil man muss auf dem Fahrrad ja auch noch was sehen können, sich ein bisschen zumindest bewegen können. Und wir haben uns deswegen gefragt, wie schützen wir uns gerade bei der Kälte am besten auf dem Fahrrad? Darüber habe ich gesprochen mit Annika Minken. Sie ist Sprecherin für Radverkehr beim Ökologischen Verkehrsclub VCD. Annika, was war denn die niedrigste Temperatur, bei der du jemals Rad gefahren bist?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich denke schon, dass es so um die -10 war. Das gibt es ja in Berlin durchaus mal.
Und das fühlt sich ja dann schon an, als würde man so Nadelstiche ins Gesicht kriegen auf dem Fahrrad, oder?
Ja, vor allem ist dann sehr schnell auch alles taub. Das ist richtig.
Ja. Was sind dann deine wichtigsten Fahrradgadgets, wenn es richtig kalt ist? Also was hilft dir auf dem Fahrrad dann gegen Kälte, gegen kalten Fahrtwind?
Na, für den Kopf vor allen Dingen nehme ich dann so eine Skisturmhaube, heißt das, glaube ich, aus Vlies, die ich dann so überziehe. Da passt dann der Helm auch gut drüber. Und das ist ja wie beim Skifahren so das A und O, möglichst wenig Haut zeigen. Und daher bin ich mit dieser Sturmhaube sehr gut gefahren.
Okay, also Sturmhaube ist essentiell. Wenn ich jetzt ein sehr großes Wärmebedürfnis habe und ne, Sturmhaube, so eine Schicht Vlies reicht nicht, ich will lieber eine dicke Mütze unterm Helm anziehen. Ist das dann verkehrstechnisch für mich gefährlich, weil dann der Schutz unterm Helm nicht mehr so richtig gegeben ist oder ist das kein Problem?
Das ist so lange kein Problem, solange der Helm noch gut sitzt. Das heißt, ich muss gegebenenfalls ein bisschen größer stellen, dass es passt, und natürlich auch unten die Gurte etwas mehr losstellen, damit man auch gut atmen kann noch.
Wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich friere immer noch und ich mache Zwiebelprinzip, ist ja bei der Kälte eigentlich immer gut. Ich ziehe am besten alles an, was ich zu Hause habe. Ist das clever bei kalten Temperaturen auf dem Fahrrad?
Na, ich würde mich so anziehen, dass ich nicht schon beim Stehen schwitze, weil durch die Bewegung, das kennen wir ja auch, also die ersten 5 Minuten sind eben sehr kalt auf dem Fahrrad, oder bevor ich dann die Muskeln die Wärme produzieren, und daher, man kann sich auch zu warm anziehen. Also man sollte noch ein bisschen darauf achten, dass die Bewegung natürlich dann auch Wärme bringt.
Bewegung, ja gut, wenn man nicht mehr nach rechts und links gucken kann, ist halt auch schlecht, ne? Wenn man zu dick eingepackt ist.
Das stimmt.
Jetzt gibt es aber trotz Zwiebellook ja auch so ein paar Stellen im Gesicht, trotz Sturmhaube, die man wirklich einfach nicht bedecken kann. Ne? Ich denke an Augen oder auch vielleicht Teile der Stirn, was auch immer. Was rätst du da vielleicht noch?
Na, es gibt die Möglichkeit, auch noch eine Brille zu tragen. Also es gibt ja so Fahrradbrillen, wenn man jetzt empfindliche Augen hat, damit die nicht so tränen, die beschlagen auf der anderen Seite, aber auch dann mal schnell. Mhm. Ich persönlich creme mich ein mit so einer fetthaltigen Creme, damit meine Haut nicht so austrocknet. Aber das ist wahrscheinlich auch Hauttyp abhängig.
Und zum Schluss, würdest du sagen, Kälte und Fahrradfahren, das passt trotzdem auch zusammen?
Ja, unbedingt. Also ich sage immer, Fahrradfahren geht immer. Also deswegen, Fahrradsaison ist das ganze Jahr. Ist eine Frage der Kleidung, der Ausstattung. Also ein Blick nach Helsinki, da wird ja auch bei noch kälteren Temperaturen und im Schnee Rad gefahren.
Sagt Annika Minken. Sie ist Sprecherin für Radverkehr beim Ökologischen Verkehrsclub VCD. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir uns bei der Kälte auf dem Fahrrad schützen. Und ich sage nur Sturmhaube und Fettcreme. Danke, Annika.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zu viel Zucker kann uns krank machen. Es wäre also gut, wenn die allermeisten von uns weniger Zucker essen würden. Und dabei würden Schockfotos wie auf Zigarettenpackungen wohl helfen. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie von 2 Forscherinnen der Uni Göttingen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich die Studie angeschaut und wollte auch wissen, ob das außerhalb des Labors funktionieren kann.
Erst gestern war es bei mir wieder soweit. Ich hatte Feierabend, hatte schon zu Abend gegessen, alles war erledigt. Ich voll entspannt, also ab auf die Couch. Und nach circa 20 Minuten ging's los. Ich bekam Heißhunger. Auf Schokolade, der Klassiker. Küchenschrank geöffnet, Schokolade ausgepackt. Ach, pures Glück.
Also das Problem, was wir einerseits haben, ist, dass der Zuckerkonsum in Deutschland viel zu hoch ist.
Das ist Clara Mehlhose, Wissenschaftlerin aus der Abteilung Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte an der Uni Göttingen.
Konsumiert werden 93 Gramm Zucker am Tag im Durchschnitt und empfohlen von der WHO sind 50 Gramm ungefähr, also fast das Doppelte. Und das ist natürlich mit allen gesundheitlichen Konsequenzen, die damit einhergehen, viel zu hoch.
Von Karies über Adipositas, Gicht, Diabetes Typ 2 oder sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das alles kann eine mögliche Folge von zu viel Zucker sein. Das Problem ist eigentlich bekannt. Noch wird aber zu wenig dagegen getan, sagt die Wissenschaftlerin. Bei Zigaretten hat es die Politik mit Schockbildern versucht. Warum nicht auch bei Süßigkeiten, haben sich Mehlhose und ihre Kollegin Antje Riesius gedacht.
Also es hat tatsächlich funktioniert. Warnhinweise in Kombination mit Schockbildern reduzieren die Kaufwahrscheinlichkeit von Süßigkeiten. Also ja, in unserer Online-Befragung hätte es einen Effekt. Und wir konnten eben vor allem sehen, dass eben diese Schockbilder, wie wir sie aus dem Tabakbereich kennen, besonders wirksam sind.
Mehr als 1000 Probanden haben bei ihrer Studie mitgemacht, haben dann online Produkte präsentiert bekommen, klassische Gummibärchen zum Beispiel oder eine Vollmilchschokolade. Und auf die waren Warnhinweise aufgedruckt. Einmal nur Text, der vor den gesundheitlichen Folgen von zu viel Zucker warnt, einmal ein rotes Stoppschild mit Text und dann Schockbilder mit Text. Also so ein verfaultes Kariesgebiss zum Beispiel. Oder ein Diabetesfuß mit offenen und schlecht heilenden Wunden. Die Gummibärchen oder die Schoki mit den Schockbildern drauf zu kaufen, dazu waren die wenigsten bereit.
Und ich glaube, deshalb hat es schon erstmal einen erschreckenden Effekt tatsächlich. Vielleicht auch ein bisschen abstoßend oder sogar eklig, weil so schön sehen diese Bilder nicht aus, sehen sie bei den Zigaretten ja auch nicht. Also ich glaube, das hat schon einen ersten Moment des Innehaltens zieht es nach sich und wirkt eben deshalb. Und ich denke, ein Mechanismus könnte tatsächlich sein, dass man dann, wenn man jetzt vor dem Regal stehen würde, dass man dann, wenn man diese Warnhinweise sieht, eben nochmal überlegt, okay, ist es jetzt wirklich eine gute Idee?
Das wollte ich selbst nochmal überprüfen und war heute in der Fußgängerzone unterwegs, weil ob ich im Rahmen von einer Online-Studie was gefragt werde, ist das eine. Wenn ich mit Heißhunger dann wirklich im Supermarkt stehe, das andere. Und die Schockbilder auf Zigarettenpackungen, die haben bisher ja auch nicht zu einem krassen Umdenken geführt. Der Anteil junger Rauchender ist zuletzt sogar gestiegen. Also habe ich Leuten die Schockbilder auf den Süßigkeiten gezeigt.
Keine Ahnung, wenn ich jetzt so richtig Bock auf Schokolade oder so habe, dann kaufe ich mir die trotzdem.
Mich würde es auf jeden Fall beeinflussen, dass ich es halt nicht kaufe dann.
Nee, schreckt nicht ab, weil hat ja auch aber bei mir bei den Zigaretten auch nicht funktioniert.
Nee, überhaupt gar nicht. Weil wenn ich Lust drauf habe, dann ist es so. Und die Bilder machen mit mir auch ehrlich gesagt nicht viel. Ich glaube, ich bin da ein bisschen überreizt vielleicht auch schon. Es ist eklig, klar, ich sehe das, aber es schockiert mich nicht mehr.
Unser Gehirn hat halt auch einfach eine ziemlich verhängnisvolle Beziehung zum Zucker. Wir haben ja oft geradezu Heißhunger auf Süßkram. Er dient uns als Energielieferant oder um uns nach einem anstrengenden Tag zu belohnen. Dopamin wird dabei ausgeschüttet. Schwer davon abzulassen. Schockbilder allein werden also nicht reichen. Müssen sie aber auch gar nicht, sagt Clara Mehlhose.
Es kann nur ein kleines Puzzleteil im Prinzip in dem großen Ganzen sein, wie wir diesem zu hohen Zuckerkonsum und den gesundheitlichen Folgen da begegnen können. Aber viele kleine Möglichkeiten erreichen ja am Ende auch was Großes. Und wenn das eben, und da sehen wir ja in den Ländern, wo solche Warnhinweise schon eingesetzt werden, relativ gut funktioniert, dann könnte das eine Möglichkeit sein, dem hohen Zuckerkonsum entgegenzuwirken.
In Mexiko und Chile sind zuckerhaltige Produkte seit ein paar Jahren mit schwarzen Warntafeln versehen. Hat den Zuckerkonsum um 25% reduziert, sagt das chilenische Gesundheitsministerium. In Großbritannien gibt es seit 2018 eine Zuckersteuer. Der Zuckergehalt in Softdrinks ist seitdem gesunken und weniger Kinder sind fettleibig geworden. Auch die Bundesregierung hat das Ziel, den Zuckerkonsum und den Zuckergehalt in Lebensmitteln zu reduzieren, setzt aber auf freiwillige Maßnahmen der Lebensmittelindustrie, bisher mit mäßigem Erfolg. Weil, dass die da Bock drauf haben, ich persönlich würde mal sagen, das ist so wahrscheinlich wie mein Verzicht heute Abend auf was Süßes.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.